Stell dir einmal vor, Jesus wäre nochmal hier auf der Erde, gerade auf seiner Deutschland-Tour mitten bei uns. Sogar in München ist er unterwegs und er hat sich entschieden, er kommt nächsten Mittwoch in deinen Hauskreis. Ihr trefft euch, es ist Mittwochabend, 19 Uhr, es geht los, ihr esst vielleicht erstmal zusammen, lernt euch so ein bisschen besser kennen. Du weißt, du hast heute das Thema, bist aufgeregt, was wird Jesus dir wohl für Feedback geben? Und hinterher gibt es dann eine Gebetsrunde, wo ihr alle eure Anliegen austauscht. Und du merkst auf einmal, Mist, Jesus sitzt direkt neben mir. Deswegen wird er wohl für mich beten. Welches Anliegen soll ich ihm denn jetzt nennen? Was sag ich denn jetzt? Wahrscheinlich würdest du ziemlich gut drüber nachdenken und dir überlegen, für was du Jesus beten lassen willst. Und vielleicht gibt es ein paar Anliegen in deinem Kopf, bei denen du auf einmal merkst, boah, nee, das kann ich Jesus nicht sagen, so wichtig ist das eigentlich nicht. Es gibt eigentlich wichtigere Anliegen. Und dann denkst du drüber nach und denkst, okay, was ist so ein Gebetsanliegen, was Jesus mega wichtig sein könnte? Und dann kommt dir vielleicht das Vaterunser in den Sinn. Du denkst, ja, da hat ja Jesus ja selber gesagt, für was wir beten sollen. Und dann sagst du, Jesus, bitte bete dafür, dass Gottes Name groß gemacht wird und dass sein Reich kommt. Das ist das Wichtigste. Ich bin mir bewusst, wir dürfen mit all unseren Anliegen zu Jesus kommen, mit unseren ganz großen und mit unseren ganz kleinen Anliegen. Aber wir sind ja gerade in der Reihe durch das Vaterunser. Und ich glaube, eine Sache, die das Vaterunser mit uns machen sollte, ist, unsere Prioritäten im Leben und im Gebet zu korrigieren. Uns zu helfen, zu erkennen, was ist Jesus so wichtig, dass er es uns mitgibt, dass wir dafür beten sollen. Das heißt nicht, alle anderen Anliegen müssen wir hinten anstellen, sondern es heißt, das ist Prio Nummer 1 und in dem Licht von diesem Prio Nummer 1 Anliegen können wir den Rest unserer Anliegen anschauen. Und das wird sehr wahrscheinlich etwas mit uns und unserem Gebet machen. Also die Frage, wenn ich nur eine Minute Zeit habe, für was sollte ich beten, dann würde Jesus uns sagen, was die wichtigsten Dinge sind, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich kommen soll und dass sein Wille geschehen soll. Und wir werden uns heute mit der zweiten Bitte aus dem Vaterunser beschäftigen, nämlich mit dieser Bitte, dein Reich komme. Und ich hoffe, und das ist das Ziel dieser Predigt, dass wir am Ende ein bisschen mehr verstehen, was das überhaupt heißt, was wir da beten, was viele von uns vielleicht schon mehrmals, vielleicht sogar schon 100-mal gebetet haben. Und auch, dass wir motiviert sind, dieses Gebet wirklich wahrhaftig aus unserem Herzen heraus zu meinen und zu beten. Dein Reich komme. Wir beten, dass Gottes Reich kommen soll. Was ist das Reich Gottes? Es wird auch Himmelreich genannt oder einfach das Reich. Grundsätzlich gehört alles Gott, oder? Sind wir uns einig? Okay. Drei Leute sagen das. Ja. Grundsätzlich gehört Gott alles. Ja, also in einem gewissen Sinn kann man sagen, das ganze Universum ist Gottes Herrschaftsbereich. Wir könnten also von Gottes Reich als alles, was es überhaupt gibt, sprechen, weil ohne Gott würde nichts davon existieren. Aber die Bibel spricht oft von einem Reich Gottes in einem engeren Sinne. Stellt euch mal einen Kindergarten vor. Es gibt nur eine Regel in diesem Kindergarten und zwar, du darfst im Spieleraum nicht essen. Jetzt gibt es den kleinen Max, dem ist das völlig egal, er ist einfach trotzdem im Spieleraum und krümmelt den Teppich voll. Und wenn die Erzieher drumherum jetzt einfach drumherum stehen und nicht eingreifen, dann sehen die anderen Kinder im Kindergarten, hier scheinen nicht die Erzieher und ihre Regeln zu regieren, sondern anscheinend hat der kleine Max die Hosen an. Ja, ganz offensichtlich. Obwohl natürlich der gesamte Kindergarten von den Erziehern in Betrieb gehalten wird. Und ähnlich können wir uns das mit dem Reich Gottes vorstellen. Die ganze Welt, das ganze Universum gehört Gott. Und er hat uns Regeln gegeben, nach denen wir leben sollten. Aber diese Welt und wir Menschen sind weit davon entfernt, dass wir uns an diese Regeln die ganze Zeit und in Perfektion halten würden. Wir rebellieren gegen Gott, der uns gemacht hat. Wir machen nicht das, wozu er uns eigentlich in diese Welt gebracht hat. Und in diesem Sinn ist ganz vieles in der Welt nicht mehr Gottes Reich. Seine Regeln, ja, sie stehen da drüber, aber wir sehen, die Menschen machen eben nicht das, was Gott will und deswegen gehören sie nicht zu Gottes Reich. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der immer das gemacht hat, was Gott will. der sich an alle Regeln gehalten hat, und das ist Jesus Christus. Und deswegen kann er auch sagen, als er auf dieser Welt war, hat er gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit hat er nicht irgendwie irgendwas Komisches, Abstraktes gemeint, sondern er hat einfach sich selbst gemeint. Ich bin da. Wo ich bin, ist Reich Gottes, weil ich mich Gott in allem perfekt unterordne. Ich halte mich an die Regeln. Wo oder was ist also dieses Reich Gottes, um das wir beten sollen? Das Reich Gottes, das ist die Definition, ist überall dort, wo sich Menschen der Herrschaft Gottes vollständig unterordnen. Der Reformator Johannes Calvin hat es so gesagt: Gottes Reich ist dort, wo Menschen sich selbst verleugnen, also zurücknehmen und sagen, nee, es geht nicht um mich, zugleich die Welt und das irdische Leben verachten und sich damit seiner Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit hingeben, um nach dem himmlischen Leben zu trachten. Heißt kurz heruntergebrochen, wo Menschen sagen, ja, ich möchte mich den Regeln Gottes unterordnen, und das beginnt damit, an Jesus zu glauben, und ich möchte mein ganzes Leben auf ihn ausrichten und für ihn Richtung Himmel leben, da ist Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Da, wo Menschen das nicht tun, ist auch nicht Gottes Reich. Und Jesus, er gibt uns jetzt im Vaterunser den Auftrag, darum zu beten, dass Gottes Reich kommt, also dass es wächst. Was genau erbitten wir damit? Was sagen wir damit eigentlich aus? Und ich glaube, es sind vor allem vier Dimensionen, die dieses Gebet mit einschließt. Und ich habe eine 4-Punkte-Predigt, ein Punkt weniger als heute Morgen, aber ich hoffe trotzdem, dass ich in weniger Zeit durchkomme. Also, vier Dimensionen, die dieses Gebet mit einschließt. Das erste, Erweckung für uns persönlich. Das zweite, Erweckung in der Welt. Das dritte, Vertreibung von Satan und den dunklen Mächten dieser Welt. Und das vierte, die Wiederkunft von Jesus, erbeten wir in diesem Gebet. Das erste, wir beten um Erweckung in unserem Leben. Stellt euch einen Untertan in einem Königreich vor. Der König kämpft gerade an einer Front gegen den Feind. Und dann kommt der Untertan zu diesem König und sagt ihm: König, dein Reich komme. Dein Reich soll sich ausbreiten. Ich wünsche mir zutiefst, dass die Menschen dich anerkennen, dass sie dich fürchten und dass sie dir alleine dienen. Und dann, nachdem er das gesagt hat, geht er raus aus dem Zelt des Königs und geht nach Hause, anstatt an die Front zu gehen, und baut seine eigene kleine Burg zu Hause weiter auf. Wie nennt man sowas? Heuchelei. Danke. Genau, Heuchelei. Er sagt das eine, aber er tut etwas ganz anderes. Er sagt: König, ich will, dass dein Reich kommt, du sollst groß gemacht werden, aber anstatt dann mitzuhelfen, geht er und baut lieber sein eigenes kleines Reich. Er will dem König eigentlich nur schmeicheln. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann darf das keine Floskel sein und auch keine Heuchelei. Wir bringen in diesem Gebet zum Ausdruck, dass wir wollen, dass Gottes Reich die Priorität Nummer eins sein soll. Und das nicht nur irgendwo fern bei ihm, sondern bei dir ganz persönlich in deinem Leben. Wenn du sagst, ich wünsche mir wirklich, dass dein Reich kommt, Gott, dann fängt das bei dir selber, dann fängt das bei mir selber an. Wir sagen damit nämlich, dein Reich komme und nicht mein Reich komme. Nur ein paar Verse später in der Bergpredigt sagt Jesus, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten sollen, nach Gottes Reich trachten sollen, dann wird uns alles gegeben, was wir brauchen. Aber ganz ehrlich, ganz oft bauen wir einfach unser eigenes kleines Reich. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen, dass wir selber groß rauskommen. Wir wollen, dass die Menschen uns sehen, vielleicht in unserem Job, vielleicht in unseren Begabungen, vielleicht in unserem Aussehen, in unseren Beziehungen und so weiter. Und das unglaublich Schöne ist, wenn wir beten, wenn wir es wirklich ernst meinen, wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das wie so eine Art Medizin, die wir schlucken und die uns rausholt, die unseren Blick mal aufhebt von uns selbst, wo wir uns die ganze Zeit drum drehen, hoch und uns rausholt aus unserer Selbstzentriertheit. Dein Reich komme setzt den Fokus wieder dahin, wo er eigentlich hingehört. Es sollte nicht mein Reich sein, sondern es darf Gottes Reich sein. Das ist sogar das Beste, was uns passieren kann. Weil wenn wir uns aufhören, um unser eigenes kleines Reich zu drehen, dann drehen wir uns auf einmal um ein Reich, das ewig besteht. dass unser eigenes kleines, kurzes Leben überdauern kann, das wirklichen, ewigen Wert hat. Wie sieht das aus, wenn wir dieses Gebet ernsthaft beten und nicht einfach nur nachplappern? Wie antwortet Gott darauf? Eins kann ich euch, muss ich euch leider sagen, was er nicht machen wird. Wahrscheinlich wird er unser Leben nicht vereinfachen. Wenn du ernsthaft betest, Herr, dein Reich komme in meinem Leben, ich möchte, dass du mein Leben nimmst, damit ich dein Reich baue und nicht mein eigenes Reich, dann wird Gott etwas mit deinem Leben machen, aber es kann sein, dass es sich als erstes erstmal nicht besonders einfach anfühlt. Wer um Gottes Reich bittet, den wird Gott sehr wahrscheinlich reinigen von falschen Prioritäten. Dem wird er eine neue Perspektive geben, eine neue Priorität, nämlich sein Reich. Wer um Gottes Reich bittet, der wird wahrscheinlich schmerzlich von seiner Sünde überführt werden. Und es kann sein, dass Gott dir Dinge nimmt, die dich von Gottes Reich abhalten, wenn du darum bittest, dass Gottes Reich kommt. Es kann sein, dass er dir Gesundheit nimmt. Es kann sein, dass er uns als ganzer Nation den Frieden nimmt, dass er uns vielleicht Wohlstand nimmt. Weil wir beten, dass sein Reich kommt und das wieder die oberste Priorität wird und nicht diese ganzen anderen Sachen. Was ich aber auch sagen möchte, was wir gleichzeitig erwarten dürfen, dass unsere müden Herzen, und ich glaube, viele von uns kennen das, wie sehr wir uns wünschen, dass unsere Herzen wieder Liebe für den Herrn haben, sich freuen am Evangelium, dass genau sowas passiert. Wenn wir beten, Herr, bitte, schenk mir eine Perspektive für dein Reich, schenk, dass mein Herz erfüllt ist von deinem Reich, dann ist das etwas, was Gott so gerne erhört. Wenn er uns sagt, ja, das gebe ich dir so gerne. Ich schenke dir eine neue Freude an meinem Evangelium. Ich schenke dir eine neue Freude an den Menschen um dich herum, eine neue Liebe zu deinen Mitmenschen, eine neue Liebe zur Gemeinde, die du vielleicht vorher noch nie hattest. Und ich mache das nicht nur bei dir, sondern ich mache das vielleicht noch bei anderen Geschwistern aus deiner Gemeinde. Und irgendwann wird die ganze Gemeinde erfüllt und erweckt sein, wieder wach sein, wieder aus Lauheit herausgeholt. Dann sind da Menschen, die Hunger haben nach Gottes Wort, die sich einfach nur darüber freuen, endlich wieder vereint zu sein, am Sonntag Gottesdienst zu feiern. Die nicht anders können, als beim Abendmahl sich einfach innerlich oder nach außen jubelnd zu begeistern, weil es das Beste ist, was ihnen passieren kann, weil es das Reich Gottes ist, für das sie leben und nicht mehr ihr eigenes Reich. Die erste Frage an dich: Willst du persönliche Erweckung erleben? Willst du eine neue Liebe zu Gott erfahren? Und möchtest du erleben, wie diese Gemeinde und wie Gemeinden um uns herum aus geistlicher Trägheit wieder rauskommen? Dann darfst du dieses Gebet beten. Gott, dein Reich komme. Das Zweite, wir beten um Erweckung von Nichtchristen. Es gab immer wieder Zeiten, in denen auf einmal zu besonderen Momenten viele Menschen an bestimmten Orten zum Glauben gekommen sind. Solche Zeiten nennt man Erweckungszeiten. Und wenn man sich solche Erweckungsbewegungen anschaut, die gab es an verschiedenen Stellen, auf verschiedenen Kontinenten, dann gibt es einen Faktor, der sie alle vereint. Welcher Faktor könnte das sein? Gebet. Danke. Das ist auch passend zu einer Predigt über Gebet. Vor diesen Erweckungen hat man festgestellt, dass die Gemeinden wieder angefangen haben, intensiv zu beten. Und dann sind viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Wie wächst Gottes Reich zahlenmäßig? Dadurch, dass Menschen zum Glauben kommen, ist, glaube ich, das Einfachste, eine einfache Logik. Das Schöne ist, Gott will, dass weitere Menschen gerettet werden. Und nicht nur, dass er will, er kann auch weitere Menschen retten. Er rettet heute noch Menschen. Er hat die Macht, Menschen zu sich zu ziehen. Wir sehen das, ein Beispiel, was wir heute Morgen im Kindergottesdienst hatten, bei Paulus. Paulus, ein Mann, bei dem man denkt, der ist so weit weg von Gott, der macht genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich tun sollte. Er meint noch, im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, aber eigentlich tötet er die Nachfolger von Jesus. Und da spricht Gott in die Situation und sagt ihm, warum verfolgst du mich, und macht aus einem Christenverfolger einen Christus-Nachfolger. Gott kann die entferntesten Menschen zu seinen Kindern machen, und viele Zeugnisse aus unserer Gemeinde, Viele Geschichten von Geschwistern sind Beweise von seiner mächtigen Retterhand. In dem Lied Jesus ist kommen wird es so ausgedrückt: Dieser Beherrscher, dieser König, dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Wisst ihr, wie er das macht? Er macht das nicht einfach so, sondern er hat gesagt: Ich möchte gebeten werden. Ich möchte, dass Menschen mich bitten, dass Menschen zum Glauben kommen. Und er hätte uns das Gebet nicht gegeben, wenn er das Gebet nicht erhören könnte und auch gerne erhören würde. Und deswegen, weil wir einen allmächtigen Gott haben, der in der Lage ist, Menschen zu sich zu ziehen, deswegen beten wir für Freunde und Verwandte, die vielleicht seit Jahren nichts von Jesus wissen wollen, voller Zuversicht, dass Gott ein Gott ist, der eingreifen kann. Und wir beten das nicht nur einmal, sondern wir können das beten über Jahre und Jahrzehnte. Und wie oft hat Gott genau dieses Gebet schon erhört? Wie viele Geschichten kennen wir, haben wir vielleicht selber erlebt? Oder sind sogar selber Wunder von solchen Gebeten? Wir beten für Freunde und Verwandte, aber wir beten auch für unerreichte Menschen auf der ganzen Welt, dass Gott seine Mission weiter ausführt. Wenn wir sagen, dein Reich komme her, dann beten wir auch gleichzeitig, dass Gott treue Prediger seines Evangeliums schickt an alle Orte dieser Welt. Zweite Frage an dich: Willst du erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, von denen du es gar nicht gedacht hättest? Willst du erleben, wie Gott neue Erweckungen in unserem Land bringt? Wie Christenverfolger zu Christus-Nachfolgern werden und wie deine Verwandten und Freunde, die Jesus noch nicht kennen, zum Glauben an Jesus kommen? Dann bete dieses Gebet: Gott, dein Reich komme. Ein dritter Punkt: Wir beten, dass die Mächte der Finsternis vernichtet werden. Mitte April 1945 greifen sowjetische Truppen Berlin an, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und für eigentlich alle ist klar, der Krieg Hitlers ist endgültig verloren. Es gibt keine Chance mehr, irgendwie diesen Krieg noch rumzudrehen. Deutschland sollte aufgeben. Das wäre das Beste, um so möglichst viele Leute noch zu schonen. Aber Hitler erfordert einen sogenannten Kampf bis zum letzten Mann. Und so kämpfen mehrere 10.000 Soldaten noch fast 3 weitere brutale Wochen einen Verzweiflungskampf ohne Aussicht auf einen Sieg. Immer wieder in der Geschichte gab es genau solche Momente, aussichtslose Kämpfe, in denen die Verlierer einfach nur versucht haben, so viele Menschen wie möglich mit sich zu reißen in den Tod, obwohl ihre Niederlage schon lang feststand. Als Christen wissen wir, der Widersacher Gottes, der Teufel und seine Armeen, die sind bereits besiegt. Ja, wir wissen, dass Jesus derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertreten hat. 1. Johannes 3, Vers 8 sagt uns: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Halleluja. Aber wir wissen auch, das Biest zappelt noch. Der Satan, er geht umher, so wird es uns beschrieben, wie ein brüllender Löwe, und er versucht, Menschen zu verschlingen und zu verführen. Er führt in einem gewissen Sinn einen Verzweiflungskampf. Einen Verzweiflungskampf, der schon Jahrtausende andauert. Er versucht, so viele Menschen wie möglich mitzuziehen, mitzureißen in den Tod, der ihm schon lange bevorsteht. Wie macht er das? Indem er Menschen verführt, indem er Christen einlullt und sie abhält vom Bau von Gottes Reich und indem er das vernichtete Reich der Finsternis so lang wie möglich irgendwie am Leben halten will. Gegen den Satan kommt niemand von uns aus uns heraus an. Er ist viel mächtiger als wir. Aber das Wunderschöne ist, dass nicht wir diesen Kampf kämpfen, sondern dass Jesus ihn bereits für uns gekämpft hat und dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Das heißt, wir dürfen uns voller Vertrauen an unseren Gott wenden und sagen: Herr, wir können nicht diese ganzen Dinge auflösen, sondern du musst den Kampf für uns weiterkämpfen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Gott hat diesen Teufel bereits besiegt und wir dürfen beten, dass er die Herrschaft des Teufels immer weiter eindämmt. Und wie macht er das? Und da kommen wir zu diesem Teil: Dein Reich komme. Wenn Gottes Reich, das Reich des Lichts, wenn sich das ausbreitet, wird die Finsternis automatisch verschwinden. Da, wo Licht reinkommt, kann das Dunkel nicht bestehen. Und deswegen, wenn wir beten, dein Reich komme her, dann beten wir darum, dass das Reich des Lichts das Reich der Finsternis auslöscht. Wenn wir also beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass Gott den Satan zurückweichen lässt, dass ihr Lehren keinen Raum haben, dass Menschen nicht länger verblendet werden, dass Menschen wieder zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können und sich nach Gottes Geboten richten. Dritte Frage an dich: Willst du erleben, dass der Teufel seine Macht weiter verliert, dass unsere Gemeinden vor falschen Lehren bewahrt bleiben, dass Gemeinden davor bewahrt werden, die ganze Zeit durch Wohlstand und irgendwelche sonstigen Dinge, die uns einlullen wollen, laut zu sein? Willst du erleben, dass die Wahrheit wieder hochgehalten wird in unseren Gemeinden und auch in unserem Land? Dann bete dieses Gebet: Gott, dein Reich komme. Und ein viertes: Wir beten, wenn wir beten, dein Reich komme, dass Jesus wiederkommen soll. Es war einmal ein König. Diesem König gehörte ein großes Land. Und er hat gut über sein Land regiert. Die Bewohner seines Landes waren komplett glücklich mit ihm. Sie haben sich an ihrem guten König gefreut. Und der König konnte, wenn er aus seiner Festung rausgegangen ist, das ganze Land überblicken, was er regiert hat. An einem Tag ist er mit seinem kleinen Sohn rausgegangen aus seiner Festung, hat das ganze Land überblickt und hat diesem Sohn, seinem Nachfolger, gesagt: Lieber Sohn, das ist unser Land. Das ist unser Königreich, alles, was das Licht berührt. Und der Sohn fragt ihn: Was ist mit diesem dunklen Teil da hinten am Horizont? Und der Vater hat ihm gesagt: Dort wohnen unsere Feinde, da darfst du niemals hingehen. Ungefähr so beginnt der Film König der Löwen. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen an diesen Film. Aber nur kurze Zeit nach diesem Gespräch zwischen Simba, dem König, dem Vater und seinem, das ist der Sohn, Mufasa, ist der König, der Vater. Nach diesem Gespräch, nur kurze Zeit später, geht der kleine Löwenjunge Simba in das dunkle Land, wo er nicht hingehen sollte. Und sein Vater hilft ihm dann und kommt dabei um. Simba wird verjagt von seinem Zuhause und er kommt ins Exil. Und die Feinde von Mufasa, der Onkel, der böse Onkel Scar, nehmen das gute Land in Besitz und regieren es richtig schlecht. Und man sieht das dann daran, dass diese vorher Oase zu einer Wüste wird, dass die ganzen Tiere nichts mehr zu essen haben, dass es ihnen schlecht geht, sie hungern. Die Bewohner des Landes werden unterdrückt. Und wenn man in diesem Film mittendrin ist, dann fragt man sich: Wann kommt endlich der wahre König Simba wieder? Wann vernichtet er endlich diese bösen Feinde aus dem dunklen Teil des Landes? Wann wird die Wüste wieder zur Oase? Seit fast 2000 Jahren fragen sich Christen diese Fragen. Wann kommt endlich der wahre König wieder? Wann werden endlich die Feinde Gottes vernichtet? Wann wird diese kaputte Erde endlich wieder neu gemacht? Und wir wissen, dass der wahre König dieser Welt unser Herr ist, Jesus Christus, und er hat uns versprochen, dass er wiederkommen wird. Er hat sogar gesagt, er wird seine Feinde, die Feinde der Gemeinde, wird er mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Er hat versprochen, dass seine Feinde alle ihre Knie beugen müssen, wenn er kommt. Er wird diese Erde komplett neu machen. Er wird eine Erde schaffen, die ohne Sünde ist, ohne Schmutz, ohne Tod. Eine Welt voller Gerechtigkeit, ungetrübter Schönheit und Freude. Man könnte sagen, die Wüste wird wieder zur Oase werden. Das hat unser Herr uns versprochen. Wenn wir darum beten, dass Gottes Reich kommt, dann ist das die letztendliche Perspektive, die wir haben. Gottes Reich wird erst dann vollkommen da sein, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn er seine Herrschaft komplett aufgerichtet hat auf dieser Erde. Dann wird sein Reich sichtbar sein, was jetzt noch verborgen ist. dann wird jedes Knie sich beugen müssen und dann wird wahr, was in Offenbarung 11 steht. Dort heißt es, es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit jedem Tag und mit jedem Gebet, dein Reich komme, kommen wir diesem Augenblick einen Schritt näher. Die letzte Frage an dich. Willst du erleben, dass Jesus wiederkommt? Dass er endlich alles neu macht? Dass er seine Herrschaft aufrichtet? Dann darfst du dieses Gebet beten. Herr, dein Reich komme. Und dann stimmst du in das Gebet der Kirche aller Zeiten ein, nämlich in den letzten Vers der Bibel, wo es heißt, Amen, komm, Herr Jesus. Ich bete mit uns. Vater, wir beten darum, dass dein Reich kommt. Wir beten, dass du dein Reich aufrichtest und ausbreitest in unseren Herzen und in unserem Land, dass du schenkst, dass müde Christen erweckt werden, wie wir es oft sind. Dass du schenkst, dass die, die dich nicht kennen, dich erkennen dürfen. Herr, dass du schenkst, dass der Satan und seine Armeen zurückgedrängt werden, Menschen frei werden und dich erkennen dürfen. Und unser großer Herr Jesus, wir beten darum, dass du bald endlich wiederkommst und dass du uns, bis es soweit sein wirst, ein Herz schenkst, das dein Reich mehr liebt als unser eigenes Reich. Amen.